Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Und dazu begrüßt sie aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Mir zugeschaltet aus München ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Guten Tag nach Bayern.
Schönen Tag und grüß Gott.
Herr Söder, wir zeichnen das Interview auf in einer Protest- und Streikwoche. Die Lokführer streiken, die Bauern und Bäuerinnen sind auf die Straße gegangen, um von der Bundesregierung die vollständige Rücknahme der Senkung der Agrardieselsubventionen zu fordern. Jetzt wollen sich am Montag die Ampel-Fraktionsvorsitzenden mit Bauernvertretern zusammensetzen. Was sind denn Ihre Erwartungen an dieses Treffen?
Ja, wichtig wäre die völlige Rücknahme dieser Beschlüsse, denn die waren einseitig zulasten der Landwirtschaft und auch unangemessen, denn die Landwirtschaft erbringt für unser Land einen enormen Beitrag. Wir spüren doch, dass es ein Problem ist, wenn wir uns nicht mehr selbst versorgen können. Beispielsweise bei Medikamenten. Wir haben keine Hustensäfte, keine Antibiotika. Wir sind abhängig von Lieferketten aus dem Ausland. Bei der Landwirtschaft, der Ernährung ist es noch anderswo. Und deswegen wäre es auch wichtig, dass das erhalten bleibt und diese einseitige dauerhafte Angriff auf die Landwirtschaft, der muss zurückgenommen werden. Und deswegen wäre das Beste, die Ampel gesteht ihren Fehler ein und nimmt es einfach zurück.
Jetzt haben die Bauern und Bäuerinnen weitgehend friedlich demonstriert. Wir haben aber auch in dieser Woche gesehen, dass es Gruppen gibt, die versuchen, die Proteste für sich zu nutzen. Also die AfD, da sind auch zum Beispiel die Nachfolgeorganisation der NPD, die damit auf die Straße gegangen ist. Wir haben Galgen gesehen, wir haben Plakate gesehen mit Aufrufen zu Umsturz. Der Wirtschaftsminister ist bei seiner Urlaubsrückreise bedrängt worden. Wie groß ist da aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass diese Gruppen in dieser Woche auch erfolgreich Menschen für sich mobilisieren können?
Also für Bayern kann ich sagen, das ist überhaupt nicht passiert. Die Demonstrationen in Bayern sind wirklich großartig organisiert gewesen. Der Bauernverband und auch die andere Organisation Landschaft Verbindung haben das wirklich toll gemacht, haben sich klar abgegrenzt. Und da hatten bei uns solche Gruppen wirklich keine wahrnehmbare Chance. Das mag in anderen Teilen Deutschlands ein bisschen stärker gewesen sein, aber auch da hatte ich das Gefühl, dass es nicht sehr war, dass man sich auch nach diesem unglücklichen Vorfall, insbesondere bei der Fähre Bayern-Habeck, da schon sehr deutlich distanziert hat. Die Wahrheit ist aber auch, und das ist das generelle Problem in Deutschland. Die Bundesregierung, die Ampel, ignoriert unglaublich viele Problemstellungen der Menschen. Man agiert über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger weg. Ein Großteil der Menschen hat überhaupt kein Vertrauen mehr in die Regierung. Und anstatt Vertrauen zurückzugewinnen, wird dieser leicht strikte ideologische Kurs fortgesetzt. Alles wird teurer, nichts wird besser. Man hat den Eindruck, die Ampel selbst hat zueinander kein Vertrauen. Und deswegen ermöglicht es dann, dass solche radikalen Gruppen daran profitieren wollen. Und deswegen ist die beste Form gegen Radikalität, wenn die Mitte stark ist und das Vernünftige tut. Leider ist da bei der Ampel, aber im Moment, so scheint es jedenfalls, kaum Besserung in Sicht.
Ist es ausschließlich was, was man nur der Ampel anlasten kann? Oder muss man sagen, da ist in den vergangenen Jahren insgesamt was ins Rutschen gekommen, dass sich radikale Gruppen eben dann doch so bilden konnten und dass sie vor allem jetzt eben auch die Chance haben, Protest zu nutzen?
Naja, der Triggereffekt ist seit letztem Jahr erkennbar, insbesondere mit dem Heizgesetz von Herrn Habeck. Das hat den ersten wirklich schweren Bruch verursacht. Gerade zu Beginn der Krise der Ukraine hatte man das Gefühl, dass die Deutschen noch sehr zusammenstehen. Es wurde eine Zeitenwende angekündigt, wo es sehr, sehr große Zustimmung und Unterstützung auch für den Bundeskanzler gab. Daraus ist nichts geworden. Der Verteidigungsminister bemüht sich, die Bundeswehr zu stärken, bekommt aber offenkundig nicht die Ergebnisse auf dem Tisch und vielleicht auch nicht die Unterstützung von der Gesamtampel, um das zu erreichen. Bei der Energie war es so, in einer Phase, wo wir eher auf eine Verlängerung der Kernenergie setzen müssten, wie es alle anderen Länder tun, um die Klimaherausforderungen und die Unabhängigmachung vom russischen Gas zu erreichen, gibt es einen streng ideologischen Kurs, nämlich Ausstieg aus der Kernenergie und damit Import von teurem Strom und teurer Energie von woanders her. Und dann noch dieses draufgesetzte Heizgesetz, das hat wirklich zum Vertrauensbruch geführt. Und weil die Ampel untereinander nicht einig ist und weil der Bundeskanzler es nicht schafft, die Menschen zu führen und zu erklären, was er macht. Schweigen ist ja keine Lösung, gerade in unsicheren Zeiten. Man, glaube ich, ist dieser Abschwung Deutschlands auf der einen Seite und gleichzeitig der vermeintliche Aufstieg von radikalen Kräften an der anderen Stelle erkennbar. Und deswegen wäre auch nochmal der klare Vorschlag, und ich verstehe auch nicht, warum sich die Ampel nicht traut und dem verweigert, im Grunde genommen in so einer Vertrauenskrise ist Gerhard Schröder 2005, hat dann gesagt, okay, ich spüre, dass mir die Legitimation abhanden kommt. Ich trete jetzt vor die Bevölkerung mit einem klaren Konzept und werbe um neues Vertrauen. Und so hat es eine Bundestagswahl gegeben. Und deswegen wäre eine Neuwahl das Beste als ein Sichtum von aneinanderklebenden Parteien, denen erkennbarerweise die Zukunftsvision in dieser Krise einfach fehlt.
Lassen Sie uns mal auf die Bauern zurückkommen. Wenn man mit denen spricht, in Seeon gab es eine kleine Demonstration bei der Klausur der Landesgruppe, dann sagen die, naja, das ist jetzt am Ende der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. In Seeon haben Bauern gesagt, sie fühlen sich von den Freien Wählern mittlerweile besser vertreten. Vor einigen Jahren haben die Bauern und Bäuerinnen ja auch schon mal demonstriert, auch gegen die Regierungspolitik von der Union. Wie sehr haben Sie denn in Ihrer Regierungszeit versäumt, dass Sie Bauern und Bäuerinnen auch mitnehmen, wenn es um Entscheidungen geht?
Nee, also ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass es eine Bauernmilliarde gegeben hat. Geht ganz persönlich auf mich zurück. Die solle jetzt wieder genommen werden. So ist der Unterschied. Das mit den Freien Wählern ist übrigens weitaus überschätzt. Da gibt es sicherlich einige, die es gut finden, aber Sie sehen auch bei den Wahlen, haben Sie das gesehen, da gibt es einen Prozentsatz, was auch sehr in Ordnung ist, weil wir uns als Gesamtkoalition drum kümmern. Aber die ganz große Mehrheit der Landwirte ist natürlich bei der CSU, weil ja auch die Umsetzungskompetenz bei uns ist und weil übrigens auch die absolute Mehrheit der Landwirte denkt ja ökonomisch. Darf man nicht vergessen, ein Großteil von denen, auch der Jüngeren, die wollen erfolgreich sein und die wollen sich auch auf Marktveränderungen einstellen. Die wollen zum Beispiel nicht, dass es überhaupt keine bewusste, gesunde Ernährung gibt, im Gegenteil. Aber sie wollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Also für Tierhaltung, gegen jetzt, sagen wir mal, Abbau der Tierhaltung, was ja das klare Ziel ist, auch von Herrn Özdemir, der möchte ja, dass wir immer weniger Tierhaltung haben, was übrigens nur dazu führt, dass dann in anderen Ländern in Europa das Ganze stattfindet und zu schlechteren Bedingungen als bei uns, also auch aus Verbrauchersicht nicht gut ist. Und deswegen, ich glaube, Sie haben recht und dass die Landwirte haben so das Gefühl, dass ihre Arbeit null oder kaum wertgeschätzt wird. Und deswegen ist bei der ganzen Frage neben dem Geld, es ist nur ein Teil, neben der zweiten Frage dieser unglaublichen einseitigen Bürokratiebelastung, die man gerade den Landwirten gibt, diese mangelnde Wertschätzung, glaube ich, eines der ganz bestimmten Punkte. Noch ein Satz dazu, wenn Sie mir erlauben. Schauen Sie, das geht ja generell gegen ländliche Räume. Die Ampel ist eine ballungsraumorientierte Koalition. Da gibt es ja auch praktisch kaum jemand aus einem ländlichen Raum, der ein Bewusstsein dafür hat. Übrigens auch praktisch kaum jemand aus dem Süden. In Bayern gibt es keinen Ministerin oder Minister am Kabinettstisch. Und wenn Sie anschauen, was auch Herr Lauterbach macht mit der Krankenhauspolitik, es geht immer alles zu Lasten der ländlichen Räume. Und das ist eine große Gefahr. Allein wenn die Krankenhausreform käme und in den neuen Bundesländern ein Kahlschlag von kleineren Krankenhäusern im ländlichen Raum stattfindet, wem wird das wohl nutzen? Und deswegen auch der dringende Appell, auch da eine Umkehr zu machen. Nicht nur alles aus Sicht sozusagen der Ballungsräume zu sehen, sondern gleichberechtigt ländliche Räume und die Menschen im ländlichen Raum anzunehmen.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Herr Söder, es gab eine Recherche diese Woche von Korrektiv über ein Treffen von AfD-Vertretern, die auch mit Rechtsextremen, mit der rechtsextremen identitären Bewegung, auch offenbar mit einzelnen CDU-Mitgliedern, mit finanzkräftigen Geldgebern. Und was sie da beraten haben, ist ein, muss man sagen, zutiefst rassistischer Plan. Es geht um die Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland, ob sie jetzt einen deutschen Pass haben oder nicht. Bislang waren Sie ja immer gegen ein AfD-Verbot. Sind solche Dinge für Sie nochmal etwas, um über ein mögliches Verbot nachzudenken?
Ich glaube, dass das Verbot einfach verfassungsrechtlich extreme Hürden hat. Und ein solches Verbot anzustreben, führt zu einem ziemlich sicheren Scheitern wohl. Und damit würde man der AfD einen solchen Freibrief geben und sie damit stärken, dass es wahrscheinlich in den demokratischen Wahlen kaum mehr zu stoppen ist. Deswegen glaube ich, ist das nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist nächstes Mal aber als gesichert rechtsextrem damit einzustufen. Wir haben in Bayern auch einen ganz interessanten Fall. Die AfD-Spitze hat gefordert, dass ein junger Abgeordneter, der so ein bisschen der so Sieg-Heil-Grüße da gemacht hat, dass der ausgeschlossen wird und offenkundig weigert sich, die bayerische AfD massiv diesem nachzukommen. Was ich einen Skandal finde, ich muss ehrlich sagen, jemand, der als junger Mensch mit Sieg Heil rumläuft, da muss aber schiefgelaufen sein im Leben. Ja? Wir haben in Bayern wohl auch eine Abgeordnete, die glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich empfehle dann auch mal loszulaufen und zu schauen, ob man runterfällt. Also diese alle völlig absurde Dinge, das ist noch das Absurde. Aber das, was Höcke und Co. planen, ist tatsächlich, wissen Sie, die AfD, die wirft ja anderen vor, sie seien Altparteien. Die älteste Partei im Gedankengut ist der Höcke und Co. Und deswegen, glaube ich, braucht es da schon nochmal eine klare Benennung, was das bedeutet. Mir macht ja die ganz große Sorge, das sind ja sozusagen die Türöffner, die Schlüsselwörter von Putin. Das ist ja deren Ziel. Deren Ziel ist ja nichts anderes, als letztlich, dass Putin in Deutschland eine Art Machtübernahme macht. Und das müssen wir viel tougher und härter und klarer auch erklären, was das bedeutet. Und deswegen, also gegen AfD, da muss auch klar mobilisiert werden. Ich glaube allerdings, dass neben der Benennung der Probleme, also auch dieses, was Sie jetzt da genannt haben mit Ausweisung und so, das ist ja Deportationspläne, übelster Form, ja. Das erinnert ja wirklich als Vorstufe an das Düsterste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann, und an das Ekligste. Aber das eine ist das und das andere ist, wie ich schon angesprochen hatte, zum Beispiel, wenn wir in der Migration vernünftige Konzepte haben. Wir hatten am vergangenen Wochenende den See und den dänischen Integrationsminister, den Sozialdemokraten, der das sehr klar und deutlich formuliert hat, dass eben ein Teil der Menschen in unserem Land, insbesondere viele aus der Mittelschicht, skeptisch sind, ob Parallelgesellschaften, wie wir sie schon in Frankreich haben, ob das wirklich erstrebenswert ist. Ich sage nein. Und deswegen, wenn wir so zweigleisig fahren, nämlich Probleme zu lösen, eine klare Linie, eine eigene Philosophie, von einer guten Ordnung in Deutschland haben, zum Beispiel jemand, der, keine Ahnung, Kalifat fordert, der kann ein deutscher Staatsbürger sein, zum Beispiel. Da muss was aberkannt werden. Auch das zu schnelle Entscheiden eines Staatsbürgerschaftsrechts muss zurückgenommen werden. Das sind falsche Entscheidungen. Und gleichzeitig ein klares Bekämpfen von der AfD als gesichert rechtsextrem einzustufen mit den daraus folgenden Konsequenzen.
Aber diese Einstufung von gesichert rechtsextrem gibt es ja schon in mehreren Bundesländern, unter anderem in Thüringen und Sachsen, die ja auch wählen in diesem Jahr. Da scheint es ja, wenn man sich die Umfragen anschaut, überhaupt keine Abschreckung zu haben, dass diese beiden Landesverbände als gesichert rechtsextrem eingestuft worden sind.
Da haben Sie recht. Das ist auch das, was uns alle auch ein bisschen bewegt. Ich glaube, in der Wahrnehmung gibt es eben in der Tat, wie ich es vorhin schon sagte, eben auch viele Bürger, die sagen, das stimmt, ich will die auch eigentlich nicht an der Regierung haben. Aber ich will der Regierung, wie sie jetzt ist, einen Denkzettel erteilen. Das ist, glaube ich, so die Gefühlswelt. Und deswegen muss man auch diesen Menschen einfach eine Perspektive vermitteln. Ich habe von Höcke einmal ein paar Sätze gehört, ist ja nicht einmal ein guter Redner. Stellen Sie, ist ja nicht einmal ein charismatischer Redner. Also nicht annähernd ein Redner, wie seine Vorbilder, die er gern sein möchte. Sein Panini-Bildchen, ein Abziehbildchen dessen, was sie da alles träumen. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, naja, aber ich will doch jetzt mal den Etablierten eine aufs Dach geben, so ungefähr. Und deswegen müssen die Etablierten, die sich so sehen, die müssen endlich zu Lösungen finden. Und die müssen endlich die Probleme annehmen und gemeinsam lösen. Ich glaube tatsächlich, dass das der Schlüssel zur Bekämpfung radikaler Gruppen ist. Sie erleben ja auch, dass neben der AfD jetzt sich eine neue Partei gegründet hat, wie Frau Wagenknecht, das wird ja nochmal eine andere Kategorie, oder Werteunion oder sowas, ne? Je mehr Parteien sich gründen, desto schlechter für die Demokratie. Und deswegen da eine klare Linie, eine klare Struktur, endlich sich auf die Probleme konzentrieren. Ich glaube, dass es wirklich machbar und lösbar ist, die AfD deutlich zu reduzieren. Übrigens auch vor diesen Landtagswahlen, wenn es in Deutschland eine bessere Politik
gibt. Es sind ja nicht nur die Landtagswahlen, die kommen, sondern die nächsten, die ersten Wahlen, die kommen, sind die Europawahlen. Ja. Und dort wird wahrscheinlich die Partei von Sarah Wagenknecht schon antreten. Da wird natürlich auch die AfD antreten. Ja. Ob die Partei von Hans-Georg Maaßen, die Sie erwähnt haben, die Werteunion überhaupt zustande kommt, steht ja auch noch in den Sternen. Aber wie groß ist denn da aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass das möglicherweise zu einer Protestwahl wird?
Ja, kann natürlich sein. Deswegen ist es ja so wichtig, das zu verhindern, indem es eine Protestwahl wird, indem man einen Vorschlag hat, was wird. Schauen Sie jetzt mal ganz ehrlich, wir haben doch in Deutschland so ein ganz komisches Deutschlandgefühl im Moment. Sie haben die Proteste angesprochen. So ehrlich ist unser Gefühl, es geht nicht mehr so richtig voran in unserem Land. Der Glaube und das Vertrauen in Regierung und Institutionen lässt nach. So. Und deswegen ist doch das Wichtigste und das ist eigentlich das Einfachste, die Regierung kann doch alles ändern. Wir machen ja dauernd Vorschläge. Von der Wahl bis hin auch zu einer Deutschlandpakt, der war ja ein Vorschlag vom Kanzler. Was gekommen ist, gar nichts. Alles nur heiße Luft gewesen. Schade übrigens, echt schade. Auch die Migrationspakete, nur sehr zögerlich und zu spät. Übrigens, manches von dem, was dann beschlossen wird, wenn es ein halbes Jahr früher gekommen wäre, hätte eine echte Wirkung gehabt. Aber alles gedrängelt, gezogen, nicht richtig gewollt, dann wieder geändert, wieder nach vorne bis hinten gedreht, untereinander zerstritten. Da hast du auch kein Vertrauen in die Regierung.
Und das hat als Auswirkungen aus Ihrer Sicht dann auch auf die Europa.
Ja, schon ein bisschen, glaube ich schon. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist natürlich auch die europäische Perspektive. Also natürlich. Und da ist auch wichtig, damit es keine Protestwahl ist, muss dieses Europa auch definiert werden. Aus meiner Sicht sind es 3-4 Dinge, die wichtig sind. Erstens, Europa ist Freiheitsraum und Schutzburg zugleich. Also das Thema Migration wird eine zentrale Rolle spielen. Die Menschen möchten Freiheit in Europa, aber auch den Schutz vor den Wirren der Welt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, dass es nicht nur einen Green Deal gibt, sondern auch einen Wirtschaftsdeal, dass man auch alles tut, wirtschaftlich leistungsfähig zu sein. Und das Dritte, also das ist das Thema Krieg und Frieden. Ich glaube, das wird uns noch viel mehr beschäftigen, als wir es jetzt ahnen. Da müssen wir uns echt eine ganz andere Perspektive noch vermitteln. Ich finde es wirklich erbärmlich, wie schwach der Westen die Unterstützung für die Ukraine macht. Denn wir spüren, dass das eine Materialschlacht ist. Das heißt, im Moment ist es nichts anderes. Das heißt, wir können der Ukraine helfen. Wir müssen auch keine Gefahr, selbst Kriegspartei zu sein, denn das wollen wir nicht. Da bin ich voll dabei. Aber wir könnten viel unterstützen. Wir könnten Deutschland jetzt Marschflugkörper beispielsweise liefern, um die Unmengen Waffen, die Russland hat, schlechtere durch bessere zu ersetzen, die wir haben. Und wenn am Ende dieser Krieg in der Ukraine nicht gewonnen wird, ja sogar verloren geht, Und die Amerikaner, auch da habe ich jetzt vor wenigen Tagen etwas gelesen, was Trump gesagt haben soll, irgendwelchen EU-Kommissaren mal, wenn das kommt und Russland gewinnt und die USA geht, dann stehen wir aber vor einem echten Problem in Europa. Und deswegen müssen die europäischen Verteidigungsanstrengungen massiv erhöhen. Es muss endlich diese katastrophale geistige Blockade zwischen Berlin und Paris sich ändern. Man spürt ja geradezu, dass sich die beiden, Macron und Scholz, nicht so richtig mögen. Das ist ein echter Schaden für Europa, auch für Deutschland. Und da bräuchte es einfach einen Neuanfang. Also ich bin wirklich da ein bisschen, zu pessimistisch sein, aber es wird Woche für Woche verstrichen, ohne dass wirklich was passiert. Und das schwächt uns alle. Das sind die großen Dinge, wenn die passieren. Und dann, verstehen Sie, einen glaubwürdigen Wurf.
Es geht einmal um das Programm und die Inhalte. Das andere sind ja auch immer eine Frage von Personen, jetzt hat Ursula von der Leyen, die in Seon war, sich noch nicht dazu durchringen können, zu sagen, ob sie sich jetzt schon entschieden hat, ob sie möglicherweise als Spitzenkandidatin auch für die EVP in die Europawahl reingeht. Würden Sie das dann begrüßen?
Ja, also nobody is perfect, aber ich finde, sie ist unsere deutsche Vertreterin da. Also natürlich unterstützen wir sie, weil sie ist die stärkste Europapolitikerin. Sie hat jetzt gerade in den ganzen Debatten, nehmen Sie mal zwei Beispiele, bei der Ukraine sehr klarer Standpunkt. Gegenüber China klar Europa vertreten. Oder auch, was der Bundeskanzler auch wiederum nicht gemacht hat, auch die Außenministerin nicht. Sie fährt nach Tunesien, sie macht Verträge, Migrationsabkommen. Das sind doch starke Signale. Also ich finde, das wäre gut. Übrigens muss man wissen, wenn Frau von der Leyen nicht kandidiert, dann würde aus Deutschland wahrscheinlich eine Grüne oder ein grüner Kommissar werden. Und das wäre also auf Deutschland furchtbar. Und deswegen, wenn sie das machen würde, hätte sie unsere Unterstützung.
Lassen Sie uns nochmal auf ein Thema schauen, das jetzt vielleicht ein bisschen ein Bruch ist. Aber ich würde mit Ihnen ganz gerne nochmal über das Thema Social Media sprechen, weil das spielt natürlich auch in diesen Wahlkämpfen eine Rolle.
Das ist ein Sprung, kein Bruch, aber ein Sprung.
Es ist ein Sprung und trotzdem indirekt hat es mit diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, zu tun, weil es ja doch eine große Rolle spielt in Wahlkämpfen. Also Sie sind da ziemlich aktiv in sozialen Medien, gerade in denen, wo man mit Bild arbeiten kann. Sie haben ihren eigenen Hashtag zum Essen. Was wir wissen jetzt aus einem Instagram-Video, dass Sie früher Handball gespielt haben. Jüngst haben Sie mal gefragt, ob Sie sich einen Bart stehen lassen sollen. Das hat jetzt alles mit Politik erstmal wenig zu tun. Was ist denn Ihre Strategie?
Na, also wenn Sie mein gesamtes Angebot sehen, dann sehen Sie, dass die politischen Posts massivst dominieren. Aber die Journalisten und Journalistinnen, die fragen dann immer nach dem einen bestimmten. Das gehört ja zusammen. Ein solcher Social-Media-Kanal hat ja zwei bestimmte Bereiche. Er muss informieren, aber er muss auch sozusagen kommunizieren. Und bestimmte Kommunikationswege gehören dazu. Ich habe zum Beispiel diese Woche jetzt ein TikTok-Gespräch gemacht. Da gibt es zig Themen, die hochpolitisch sind, ein paar auch andere nicht. Das waren in einer halben Stunde 380.000 Likes. Gar nicht mal so wenig. Aber damit bindet man zum Beispiel jüngere Menschen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was unsere Politik unterschätzt. Die AfD erzählt jungen Männern, wenn du jung und cool sein willst, musst du recht sein. Da kriegst du eine Freundin. Ich meine, das haben wir, der spinnt doch, ja. Also zu glauben, wenn man zur AfD geht, kriegt man eine Freundin, ja. Aber da reden die Parteien gar nicht drüber, weil sie sich da mokieren und lächerlich machen, weil sie in der Kommunikationsrealität gar nicht mehr sind. Also unser Gespräch hier wäre super, wenn das Millionen Menschen hören, und zwar mehr als jetzt Handball schauen. Wäre super, würde mich freuen und Sie, glaube ich, auch.
Die Einschaltquote vom Deutschlandfunk dürfen Sie bitte nicht unterschätzen.
Nein, die ist schon super, aber Sie wissen schon, wer es alles hört, ja. So, und deswegen ist es nicht schlecht, wenn wir versuchen, unsere Reichweiten zu hören. Es ist tatsächlich so, AfD und andere solcher Gruppen setzen ausschließlich auf Social Media. Ich will es nur nicht offen lassen, deswegen gehört beides dazu. Und übrigens habe ich, das muss ich dazu sagen, diese Bartfrage, die habe ich in einem Gespräch mit einem privaten Radiosender Antenne Bayern gestellt. Also die ging nicht in erster Linie Social Media.
Aber Sie haben es dann gepostet und dann natürlich entsprechende Reaktionen auch bekommen.
Ja, aber warum nicht? Ist ja auch eine interessante Frage. Ist ja auch nicht falsch oder sowas. Ich meine, schauen Sie mal, Olaf Scholz, seine Augenklappe war seine erfolgreichste Aktion im letzten Jahr. Also wenn ich jetzt überhaupt sagen würde, was Olaf Scholz im letzten Jahr richtig cool gemacht hat, dann war es die Augenklappe.
Das heißt, Unterhaltung muss auch mit reinkommen, um Wähler in diesen Zeiten stärker noch an die Politik zu binden.
Ich würde es anders sagen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man insgesamt Menschen bindet in einen Kommunikationsprozess, in ein Gespräch, um damit sowohl über Politik zu reden und, was den Leuten wichtig ist, auch ein bisschen was von dem Menschen zu erfahren, der diese Politik erzählt. Weil jetzt, sag mal, wir erhöhen die Steuer da oder senken die Steuer da, ist das eine. Aber heute steht die Glaubwürdigkeit grundlegend in Frage. Und ein Teil der Glaubwürdigkeit definiert sich über das Wissen. Schauen Sie mal, was Herr Habeck immer alles von sich erzählt. Endlose Videos, 8, 9, 10 Minuten. Manche fallen vor Freude in Ohnmacht, wenn sie das dann hören, ja. Obwohl da nichts drin ist. Ist genauso zulässig, wie wenn ich jetzt, was weiß ich, an Weihnachten zeige, dass ich einen Adventskranz anzünde mit einem wirklich schönen Pullover.
Haben die Parteien in den vergangenen Jahren das einfach auch ein bisschen verpasst, was da passiert, und mehr darauf gesetzt, dass man die konventionellen Wege einfach weiter nutzt, um Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren?
Ja, vielleicht. Nicht alle. Viele haben sich ja da sehr Mühe gegeben. Aber das Problem ist so ein bisschen, das überlässt man dann auch, sagen wir mal, Social-Media-Managern wahrscheinlich. Es ist immer mal eine Altersfrage vielleicht. Es ist eine Interessefrage, ob man so ein bisschen an sowas auch Interesse hat oder ob man das vielleicht auch kann oder will. Sie haben es ja zu Recht angesprochen. Jeder zieht da so einen Pullover an oder so, ja, oder sagt, das gefällt mir nicht oder möchte ich nicht drüber reden. Das darf auch jeder machen, wie er will. Aber es fällt natürlich schon auf, dass wir in den letzten Jahren eine massive Zunahme der Social-Media-Aktivitäten genommen haben. Jetzt sage ich mal ein anderes Beispiel. Das war ja schon während Corona so. Da war es ja auch normal. Weil während Corona ist die gesamte Frage der digitalen Kommunikation, weil ja die zwischenmenschliche weniger war, ne? Sehr stark nach oben gekommen. Und was ist da für Videos gesendet worden, für Bewegtbild gesendet worden? Zum Teil wissen wir ja, dass die Angebote, die aus dem radikaleren Bereich kommen, ja von woanders unterstützt und supportet werden. Zum Teil logistisch, zum Teil auch organisatorisch, zum Teil aber auch geistig. Wenn Sie die ganze Querdenkerbewegung nehmen, da kommt ja wahnsinnig viel aus dieser QAnon-Idee heraus aus den USA. Ich habe das persönlich damals übrigens erlebt. Die AfD in Bayern wollte zu Beginn von Corona quasi für alle harten Maßnahmen. Das war tatsächlich damals so. Und dann, als in USA Trump und insbesondere seine Vordenker Bannon und andere eine völlig andere Linie angeschlagen haben, schwenkte das innerhalb von Tagen wirklich um. Und das alles über diese ganzen verbreiteten Videokanäle. Und deswegen, ich glaube, da muss mehr getan werden. Man muss auch nochmal ernsthaft überlegen, wie die Regeln der digitalen Kommunikation sind. Es gibt da zum Beispiel in bestimmten Foren, in denen sich besonders der Leute ein bisschen tummeln, da gibt es ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit mitzudiskutieren. Ganz entsprechende geschlossene Nutzerkreise.
Sie sprechen jetzt von sowas wie geschlossene Telegram-Gruppen.
Zum Teil, ja. Und da finde ich, müsste der Bundesjustizminister nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht aus staatspolitischem Interesse eine andere Form von Transparenz zumindest herstellen. Nicht das Form von Verbot, ne, aber von anderer Transparenz.
Bräuchte es auch andere Regeln, wenn es um Hass im Netz geht? Denn werden Sie ja sicher auch erleben, und das kennen auch gerade Politikerinnen sehr stark, ja, dass sie in Social Media angegriffen werden, und das ja teilweise oft auch mit dem Ziel, Leute einzuschüchtern, was auch wiederum Menschen davon abhalten kann, in die Politik zu gehen. Bräuchte es da andere Regeln?
Also ich muss sagen, dass unser Rechtsstaat eigentlich ganz gut funktioniert, und ich rate auch jedem, die rechtsstaatlichen Methoden komplett zu nutzen. Wir haben ja bei uns in Bayern zum Beispiel, es haben nicht alle Bundesländer Hate Speech Stellen eingerichtet, auch bei der Generalstaatsanwaltschaft sowas gemacht. Wir verfolgen diese Dinge sehr hart. Das hat schon Wirkung. Jetzt sagen wir mal so, bei jemand wie einem Spitzenpolitiker ist das sowieso nicht so schlimm. Der kann sich wehren, der hat auch weniger Angst jetzt bei mir, ne? Sie haben völlig recht. Aber bei Menschen, die sich jetzt sogar überlegen und keinen Personenschutz haben, da hat es eine große Wirkung. Deswegen mein Rat, klare gesellschaftliche Ächtung dieses Hate Speeches, möglicherweise über Strafrahmen auch nachzudenken, da wäre ich sehr offen, und dann die rechtsstaatlichen Mittel auch wirklich komplett zu nutzen, weil da darf man sich nicht einschüchtern lassen. Was mir persönlich fast ein bisschen mehr Sorge noch macht, wenn ich das sagen darf, wir werden schauen müssen, was die Möglichkeiten von KI an Fake bringen können. Also jetzt schmunzelt man drüber, sagt, Mensch, der Papst hat so eine schöne weiße Jacke gehabt, ja. Das ist was Leichtes, aber da bestehen Möglichkeiten zu verwirren, zu destabilisieren, jetzt nicht nur allein bei uns, sondern in Teilen der Welt. Sie wissen, was Bilder auslösen können, und da, glaube ich, müssen wir uns nochmal richtig Gedanken machen. Das wird eine Herausforderung, die viel, viel größer ist als das andere, was auch schon eine Riesennummer ist.
Kein Gespräch mit Markus Söder, ohne nochmal über die CDU zu sprechen und möglicherweise auch über eine Kanzlerkandidatenfrage, die ja zwangsweise in diesem Jahr auf die CDU-CSU zukommt. Sie haben gesagt, nicht davon ablenken lassen in Seon bei der Klausur der Landesgruppe. Aber das gelingt ja am ehesten, wenn man da ein geordnetes Verfahren hat, weil man sich gar nicht erst verheddern kann. Wie müsste das denn aus Ihrer Sicht aussehen?
Ja, ein geordnetes Verfahren ist, dass Friedrich Merz und ich uns einigen.
Jetzt wollen aber die Landesfürsten in der CDU wie Hendrik Wüst auch gerne mitsprechen.
Ja, das können sie ja mit Friedrich Merz, aber am Ende müssen es die beiden Parteivorsitzenden entscheiden, sonst geht's ja nicht. Also alles andere hat sich auch in der Geschichte nicht bewährt. Du kannst jetzt nicht ein Verfahren machen, dass man mal so eine Liste auslegen und sagt, Mensch Daniel, was sagst du dazu, und Rainer und Michael, und dann sammeln wir mal und dann legen wir es irgendwie auf so wie bei so einem grünen Seminar, wissen Sie, mit so einer Flipchart. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Am Ende machen die beiden Parteivorsitzenden einen Vorschlag, und der wird sicherlich diesmal geschlossen sein, und da gibt's auch keinen Ärger, und wir werden es gut organisieren. Das Positive, die beiden Parteivorsitzenden sind in Umfragen im Moment, gehören mit zu den Spitzenpolitikern in Deutschland. Ich freue mich auch, dass auch meine Akzeptanz, obwohl ich mich ja klar zu Bayern bekenne, in Gesamtdeutschland doch ganz ordentlich ist, wie ich das so lese. Bei Friedrich Merz ganz genauso. Also ich glaube, da liegen wir eigentlich insgesamt ganz gut und werden am Ende eine gute Wahl treffen und erfolgreich agieren. Und der Zeitpunkt wird sein, entweder kurz vor den Landtagswahlen oder danach in den neuen Ländern, wenn es denn nicht vorher eine neue Wahl gibt. Und da würde ich sagen, das muss man ein bisschen nach der Einschätzung der CDU und der Ostverbände machen, was sie für hilfreich oder weniger hilfreich erachten. Und dann werden wir eine gute Lösung haben. Also ich bin da ehrlich gesagt optimistisch, denn das, was im Moment übrigens extrem positiv ist, wir sind echt so nah beieinander wie nie. Wir haben zur Kernkraft die gleiche Meinung. Bei der Migration, was ja lange Jahre CDU/CSU echt getrennt und beschwert hat, was übrigens auch bei mir und dem Spitzenkandidaten, der dann am Ende kandidiert hat, bei der CDU Armin Laschet, ja auch inhaltliche große Unterschiede gegeben hat. Das alles ist überwunden. Das ist eine sehr, sehr einheitlich geschlossene Linie. Dafür bin ich übrigens auch als Parteivorsitzender der CSU Friedrich Merz sehr dankbar. Deswegen ist unsere Zusammenarbeit wirklich gut, verlässlich und wird auch zu einem sehr guten Ergebnis in der Kandidatenfrage führen.
Dann sind wir gespannt, wie Sie das in diesem Jahr über die Bühne kriegen und dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Söder.
Sehr gerne.